Your life could depend on this. Don't blink. Don't even blink. Blink and you're dead. They are fast, faster than you could believe. Don't turn your back. Don't look away and don't blink. Good luck.
Comport 329, Beschneidebatte. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 329. Comport, den ich am heutigen, inzwischen ist es ein bisschen grau und der Regen droht auch schon anzukommen, Freitag, dem 20. Juli 2011 aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 10:44.
Jawohl. Und den 202. müssten wir haben. Genau, den 202. Tag dieses Jahr. Das Intro nebenbei kommt aus einer relativ berühmten Doctor Who-Folge. Und das habe ich eigentlich nur deswegen hier versteckt, weil demnächst die Klichter auch mal ein Outro sich darauf bezieht. Wo man sonst die Referenz nicht versteht. Mhm. Ja, was es hier aber wieder gibt, ist die übliche Dreiteilung. Nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech inklusive Finnboy Mafia und Space. Und was ihr hier hören könnt, wenn ihr jetzt einfach am Stück weiterhört, ist dann... Teil 1 Politik, die erste Hälfte für diese Woche. In der ich vor allen Dingen wieder mal eine riesengroße Terror-Ecke rumliegen habe, all dieweil es noch mehr Akten gelöscht gab. Und dieses Mal auch ein gewisses Ministerium seine Finger da drin hatte. Und mehr. 12 Grad scattered cloudsige. Boah, geht so. Cool Greetings. Die 12 Grad Windchillen wie 12, Comfort Level wie 10 und der Wind macht irgendwas zwischen 19 und 30 km/h aus dem Southwest. Und heute sieht es zumindest nicht akut nach Regen aus. So. Dann hätte ich da mal tipptapp, tipptapp. Hochscroll. Hätte ich da mal ein paar Atommeldungen. Wäre nämlich 3. Den Gorlaus-Wunsch, weil nämlich in Niedersachsens SPD die Pläne von Bundesumwaldmeier für ein Endlagersuchgesetz kritisiert. SPD-Landeschef Weil sagte der Frankfurter Rundschau, wenn man von einer weißen Landkarte spreche, dürfe sie nicht von Anfang an einen Fleck namens Gorleben haben. Nach 35 Jahren Debatte sei erwiesen, dass der Salzstock im Wendland als atomares Endlager geologisch ungeeignet sei. Der Ansatz einer ergebnisoffenen Standortsuche für ein Atommüll... Endlager sei aber vom Prinzip her völlig richtig, meinte Weil. Also wo die sich halt alle zurecht beschweren ist, man kann doch nicht eigentlich sagen, wir machen hier ergebnisoffene Untersuchung, aber Gorleben ist gesetzt. Also ich meine, Gorleben ist ungeeignet. Das sollte eigentlich inzwischen bekannt sein. Aber ich meine, okay, die SPD braucht sich nicht groß aufplustern. Weil zumindest während der Regierungszeiten, in denen die SPD in einer Regierung im Bund saß, sie so überhaupt gar nichts getan hat, um Gorleben aus einer Liste rauszukriegen. Von daher, ja, das mit dem Aufpluster, das kommt halt nicht so prickelnd, wenn man die ganze Zeit seinen Arsch nicht in die Höhe begeben hat. Ist eine Meldung, die ich hier letzten Freitag reingeklebt habe. Am Montag gab es einen Ja-Protest, weil mich in der japanischen Hauptstadt Tokio 170.000 Menschen gegen Atomenergie demonstriert haben. Nach Angaben der Veranstalter wächst die Sorge angesichts der Wiederinbetriebnahme der Reaktoren. Die Aktivisten haben nach eigenen Angaben mehr als 7 Millionen Unterschriften gegen die Nutzung der Kernkraft gesammelt. Vor einer Woche war trotz massiver Proteste erstmals seit der Katastrophe von Fukushima wieder Atomstrom ins Netz eingespeist worden. Am Mittwoch soll ein weiterer Reaktor wieder hochgefahren werden, von dem ich dann allerdings nichts gehört habe. Was effektiv nur heißt, dass es die Nachrichten dann nicht mehr wert war, darüber zu berichten. Aber der erste Reaktor ist noch eine Nachrichtenmeldung, der zweite ist dann keine mehr. Aber ja. So, und am Mittwoch gab es dann die Fuku-Stäbe, weil nämlich Brennstäbe geborgen werden in Fukushima. In der Atomanlage Fukushima hat der Betreiber damit begonnen, Brennstäbe zu bergen. Japanische Fernsehsender zeigten, wie Kräne die ersten beiden Brennstäbe aus einem Abklingbecken hoben, das weiter als Sicherheitsrisiko gilt. Insgesamt sollen aus dem Becken mehr als 1500 Brennstäbe geholt werden. CD-Radio Wissen, Weltnachricht. Was mir da allerdings fehlt, ist eine Angabe, um welchen Reaktor es sich handelt. Wenn ich wild in die Landschaft raten soll, würde ich mal Nummer 4 für den gefährdetsten halten. Vor allem, weil bei Nummer 4 ja auch nur im Abklingbecken überhaupt Zeugs drin war. Ja, auf der anderen Seite gibt es da halt Brennstäbe, die zu frisch genutzt waren, als dass man die jetzt schon aus dem Wasser rausholen können sollte. Also frei nach dem Motto, ja, kannst du rausholen, dann wird denen aber ganz schnell viel zu warm, wenn du nicht irgendwo ein großes Wasserbecken hast, wo du sie ganz schnell wieder reinversenken kannst. Na, mal ganz davon abgesehen, das Zeug strahlt. Da willst du also auch nicht in der Nähe sein. Ich meine, okay, gut, in Fukushima wird es wahrscheinlich nicht mehr akut auffallen, ob da noch einen Brennstab rausholst, weil da genügend strahlendes Material in der Umgebung unterwegs sein dürfte. Aber, ja. Also da haben sie angefangen, irgendwas zu bergen aus dem Abklingbecken. Hui. So, dann vom letzten Freitag CDENBW, weil nämlich die CDU in Baden-Württemberg sich von ihrem ehemaligen Ministerpräsidenten Mapusch distanziert hat. Der Vorsitzende der Landtagsfraktion, Haug, sagte im Deutschlandfunk, viele CDU-Mitglieder seien über Mapuschs Vorgehen irritiert oder erbost. Er habe bei dem umstrittenen Rückkauf von Aktien des Energiekonzerns ENBW ohne Absprache mit seinen Ministerialbeamten und dem Landtag gehandelt und damit ein merkwürdiges Demokratieverständnis offenbart. Landesparteichef Strobel, das ist der im Bundestag bereits bekannte Patient, sagte der Stuttgarter Zeitung, man müsse sich nun von Irrtümern der Vergangenheit freimachen. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ermittelt gegen Mapus wegen des Verdachts der Untreue, da der Preis für die ENBW-Aktien überhöht gewesen sein soll. Der frühere Regierungschef wies alle Vorwürfe zurück. Er zeigte sich gegenüber der Blöd-Zeitung überzeugt, dass gegen ihn keine Anklage erhoben wird. Zur Not wird er halt mit einem Koffer voll Geld bei der Staatsanwaltschaft vorbeikommen. Na, also, oder anders ausgedrückt, Mapus hat inzwischen sogar in seiner eigenen Partei den Rückhalt verloren. Aber ich meine, er hat es auch ein bisschen sehr übertrieben. Na, wie war das? Habe ich das hier separat rumliegen? ENB-Weitung. Weil in der ENBW-Affäre... Achso, nee, das ist die nächste Meldung. Also der Witz ist, es gibt ein Gutachten, dass Mapus nicht nur am Landtag vorbei den AKW-Konzern gekauft hat, was schon alleine ein Verfassungsbruch ist, hat schließlich das dortige Verfassungsgericht geurteilt. Sehr viel offizieller wird es an der Stelle nicht mehr. Sondern da gibt es eben auch ein Gutachten, was sagt, ja, also der Preis, den er gezahlt hat, war auch noch zu hoch. Also er hat sich verfassungswidrig verhalten und er hat mehr bezahlt aus Steuergeldern, als er hätte dürfen, müssen, können, whatever. Na, also, ja, und dann sind ja in den letzten Tagen auch E-Mails aufgetaucht, aus denen man sehen kann, dass ein Bankier, ein Herr Notheiß, Herrn Mapus genau aufgeschrieben hatte, was er wann und wie und wo zu sagen hat zu dem Thema und wie er sich zu verhalten hätte. Oder anders ausgedrückt, Mapus ist ferngesteuert von einem Bankier gewesen. Welchen Vorteil hat denn eigentlich der Herr Mapus davon gehabt? Also zumindest seinen Nachpolitikjob nicht, weil den hat er ja schon vor einiger Zeit abgegeben. Aber ja, also die ganze Geschichte, die riecht so ein bisschen sehr eigenartig. Ne? Der Mann hat also nicht nur die baden-württembergische Verfassung mit Füßen getreten, sondern hat auch noch Steuergeld aus dem Fenster gekickt. Mehr Steuergeld als nötig gewesen wäre, um die Verfassung mit Füßen zu treten. Boah, ich meine, da kann man ihn dann langsam mal als unerwünschte Person markieren. Ich meine, der größte Brüller ist, wenn sich dann Leute hinstellen und sagen, ja, aber das ist doch eine Vorverurteilung. Möchte irgendjemand bestreiten, dass der Herr Mapus die Verfassung gebrochen hat? Weil wenn das jemand bestreiten möchte, dann kann er sich gerne mit dem Verfassungsgerichtsurteil aus Baden-Württemberg hinsetzen und mal erklären, inwiefern das denn nicht zutreffend wäre. Das ist meines Wissens rechtsgültig. Sehr viel gültiger wird's nicht. Na, von daher, aber ja. So, also die ENB-Weitung ging dann nämlich die Staatsanwaltschaft in Stuttgart ihre Ermittlungen ausgeweitet. Es bestehe auch gegen den früheren Staatsminister Rau und gegen den ehemaligen Finanzminister Stechele der Anfangsverdacht der Untreue, erklärte eine Sprecherin der Behörde. Die Ermittlungen konnten offiziell aufgenommen werden, da die Immunität der beiden CDU-Politiker aufgehoben wurde. Das dafür erforderliche Schreiben der Staatsanwaltschaft ging beim Baden-Württembergischen Landtag ein. Wie entsprechend des Parlaments bestätigte, Rau und Stechele hatten beim Rückkauf des Energieversorgers ENBW durch das Land mitgewirkt. Einer von den beiden musste eine Unterschrift leisten. Ohne die Unterschrift wäre da nichts gegangen. Auch das wirft dann wieder die Frage auf. Der Herr Mapus hat offensichtlich doch nicht ganz alleine gehandelt. Wie viel wussten denn die beiden Figuren hier? Und das lässt sich am einfachsten herausfinden, indem die Staatsanwaltschaft jetzt einfach mal intensiv ermittelt. Zur Not mit Anal Probes. Wer weiß, vielleicht haben sie ja irgendwelche Dokumente in ihrem Enddarm-Igitt. Ja. Also da wird jetzt halt ermittelt. Dies alles noch vom letzten Freitag. So, dann gab es eine Zensurmeldung, weil nämlich die EU-Kommission Dampf in der von ihr ins Leben gerufenen Vereinigung von IT- und Medienkonzernen für ein kinderfreundliches Kindernet macht. Trotz zahlreicher offener technischer und rechtlicher Fragen hält die Kommission nichts davon, die für die Kinderschutzkoalition eingesetzten Arbeitsgruppen weiterlaufen zu lassen. Sie will stattdessen bis zum Jahresende konkrete freiwillige Selbstverpflichtungserklärungen der Industrie rund um einen sauberen Netzzugang sehen. Warum habe ich da jetzt gerade ein Déjà-vu-Gefühl? Warum schleicht mir der Name Zensursula durchs Hirn? Ich komme gerade nicht drauf. Ja. Vertreter der Kommission hätte in der Mietwoche in Brüssel beim jüngsten turbulent verlaufenden Treffen der Gruppe unglaublichen Druck ausgeübt, erfuhr Heise Online aus Teilnehmerkreisen. Es sei sogar damit gedroht worden, dass die zuständige EU-Kommissarin Nelly Kroos persönlich bei den Chefs beteiligter Konzerne anruft. Ja, soll sie anrufen? Na, was will die Frau? Was will die EU-Kommission? Zensur für ein Kindernet? Hallo? Ich dachte, das hätten wir hinter uns gelassen. Naja, okay, in Deutschland. Na, also, Zensilia ist soweit, ich weiß, nicht vom Tisch. Nicht so weit vom Tisch, dass man es als erledigt betrachten könnte, im Gegensatz zu Zensursula. Da hat ja sogar die CDU, abseits von Herrn Zensul, eingesehen, dass das keine gar so geniale Idee mehr wäre. Ja, und jetzt will also die EU auch ein Kindernet. Ja, nee, hatten wir schon. Ist alles auch am letzten Freitag nicht reingefallen. Auch vom letzten Freitag kam dann die VD-Schiebung, weil nämlich Netzpolitik.org André Meister berichtet, dass nicht nur, wie ohnehin schon klar war, die verdachtsfreie Verbindungsvorratsdatenspeicherung von irgendeiner Datenschutzregelung oder auf irgendeine EU-Privacy-Bla warten würde, sondern da ist rausgesickert, so ja, also so richtig Absicht, da was zu ändern, haben wir eigentlich nicht. Und irgendwie einen Zeitplan, wann denn mal eine geänderte EU-Richtlinie rauskommen könnte, gibt es auch keinen. Oder anders ausgedrückt, die EU-Kommission tut an der Stelle ihre Aufgabe nicht. Verlangt aber von Deutschland, die bestehende Regelung umzusetzen. Ja, ich meine, gut, es lässt sich auch schlecht argumentieren, zu sagen, ja, auf der einen Seite, ihr müsst jetzt ganz dringend bis vorgestern die bestehende Richtlinie umgesetzt haben. Und auf der anderen Seite dann zu sagen, dass man aber diese Regelung dann in 2 Minuten geändert haben wird. Stattdessen sieht es jetzt danach aus, ja, also ändern, nö, ach, ja, so theoretisch haben wir das schon noch irgendwie vor, vielleicht. Praktisch, ja, am Samstag ist vielleicht noch Zeit. Oder anders ausgedrückt, hä? Ihr wollt eure fucking Arbeit nicht tun, aber Deutschland dafür verklagen, dass sie die Bürger nicht alle ausspionitzelt werden? Geht's noch? Ist euch irgendwie langweilig? In der FAZ kündigte die EU-Kommissarin für Innenpolitik Zensilia Malmström an, dass die Richtlinie über die Vorratsdatenspeicherung jetzt zusammen mit der Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation überarbeitet werden soll. Die schon lange angekündigte Neuauflage verzögert sich damit weiter nach hinten. Bis zum nächsten Jahr soll das dauern. Anscheinend war das aber nicht die ganze Wahrheit. Klar ist, dass das dieses Jahr nichts mehr wird. Aber Malmström meinte wohl auch nicht, dass es nächstes Jahr soweit sein wird, sondern in den nächsten Jahren. Nachdem wir diese Information aus verschiedenen Quellen in Brüssel gehört haben, haben wir jetzt die Bestätigung der Kommission. Derzeit ist nicht geplant, die neue Richtlinie im nächsten Jahr vorzulegen. Das genannte Datum 2013 ist nicht wahr, so der für die Überarbeitung der Richtlinie zuständige Mitarbeiter der Kommission gegenüber Netzpolitik.org. Derzeit existiere noch nicht einmal ein Zeitplan. Theoretisch könne da zwar 2013 rauskommen, aber leicht auch 2014 oder 2015 oder einfach nie. Gut, das ist einfach nie, ist meine Interpretation. Also, wenn das ein Arbeitnehmer machen würde, würde das als Arbeitsverweigerung gelten. Das könnte disziplinarische Konsequenzen haben. Zensilia Malmström hat also nicht die Absicht, die Vorratsdatenspeicherung einzuschränken. So frei nach dem Motto, wenn sie denn schon mal da ist, die Anzahl Begründungen, warum man denn eine verdachtsfreie Verbindungsvorratsdatenspeicherung aller Bürger haben will, also wenn sich da in der Situation nicht signifikant was geändert hat, dann ist die Begründung sehr dünn, weil es gibt keine. Tja. Oder anders ausgedrückt, Arbeitsverweigerung. Ja, schön. Nicht so schön, Terrorecke. Diesmal wieder groß. In der Terrorecke auch wieder als eigener Abschnitt der Verfassungsgeheimdienst, der damit einer SLS-Reformderung losging am Samstag. Nach den Pannen bei den Ermittlungen gegen die Neonazi-Terrorzelle verlangt Justizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger eine Reform des Verfassungsschutzes. Behördenstruktur und Aufgabenverteilung müssten bis in jeden Blickwinkel ausgeleuchtet werden, sagte die FDP-Politikerin dem Tagesspiegel. Die parlamentarischen Untersuchungsausschüsse hätten gezeigt, dass besonders zwischen den verschiedenen Ämtern die Kommunikation nicht funktionieren. Das sind Geheimdienste. Erwischt mal Geheimdienste dabei, dass sie Geheimnisse austauschen. Hallo? Die Zahl der Behörden müsse deutlich reduziert werden, forderte Leuthäuser-Schnarrenberger. Die Forderung kommt mir irgendwie dumm bekannt vor. Die hatten wir irgendwie so bummelig vor einem halben Jahr schon mal. Ja, weil ist jetzt nicht so, als wäre die Tatsache, dass da Nazis jahrelang mordend durch die Lande gezogen wären, eine neue Erkenntnis. Sondern neu war die Erkenntnis im November. Und auch im November hätte man durchaus schon sagen können, naja, also eigentlich hätte man das schon länger wissen müssen. Oder ein bisschen anders ausgedrückt, ja, SLS hat ihre Forderung von, lasst uns doch mal hier die kleinen Geheimdienste einstampfen, nochmal auf den Tisch gelegt. Weil es macht ja auch irgendwie keinen Sinn, in den kleineren Bundesländern eigene Geheimdienste für das Inland aufzubewahren. So frei nach dem Motto, ja, aber in Hamburg, da passieren ja ganz andere Sachen als in Schleswig-Holstein oder Niedersachsen. Ich meine, okay, mit Niedersachsen, da ist ja... Schünepeng. Aber so, dann gab es die SP-Transparenz. Auch von Samstag, die SPD-Innenminister wollen durch mehr Transparenz und bessere parlamentarische Kontrolle das geschwundene Vertrauen der Bevölkerung in den Verfassungsschutz zurückgewinnen. Man brauche einen leistungsfähigen Verfassungsschutz, der für aktuelle Herausforderungen gewappnet sei. Wenn man dann allerdings weiß, wo der Verfassungsgeheimdienst eigentlich herkommt, ne, da drüben, auf der anderen Seite der Mauer, die bösen Russen. Hoffentlich greifen die uns nicht an. Lasst uns die bösen Kommunisten ausspionitzeln. Dann ist auch einigermaßen klar, warum die nach rechts so schlecht gucken können. Weil die halt immer nur nach links geguckt haben. Aber ja. Also ey, die SPD faselt was von Transparenz. Da frage ich mich eher, was rauchen die in der SPD? Die Innenminister. Okay, was Innenminister rauchen, was immer es ist, es kann nicht legal sein. Aber ey. Was ist jetzt hier schon auf einen Balken? Akku runter. Auch am Samstag gab es dann die Geheimitik. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Künast, hat einen Austausch großer Teile des Personals in den Verfassungsschutzämtern von Bund und Ländern gefordert. Was soll das bringen? Wenn ich da andere Figuren hinsetze, die aber auch alle immer nur nach links gucken, weil Terrorismus kommt schließlich nur von links. Das sind immer die bösen Russen. Das bringt doch nichts. Viel simpler. Abschaffen. Und wenn man dann irgendwo beweisen kann, dass da was fehlt, kann man mal anfangen, drüber nachzudenken, ob man was Neues haben will. Aber der Beweis, dass etwas fehlt, müsste erstmal erbracht werden. Ja, dass die Verfassungsgeheimdienstämter irgendetwas eingebracht hätten in den letzten, sind wir mal großzügig, 60 Jahren wäre mir nicht bekannt. Ja, vielleicht sind das ja die großen Helden, aber dann sollten sie es vielleicht mal irgendwie auf den Tisch packen. Was haben sie denn verhindert? Atomare Angriffe durch die DDR? Wüsste ich jetzt nichts von, aber das war bestimmt geheim. Sagte sie der Saarbrücker Zeitung. Viele Mitarbeiter verhielten sich illoyal gegenüber ihren Vorgesetzten und dem Staat. Die Behörden bräuchten aber Menschen, die nicht die Geheimhaltung, sondern ein demokratisches Verständnis pflegten. Frau Künast, Ihnen ist schon klar, dass das ein Geheimdienst ist. Ein Geheimdienst, wo die Leute nicht auf Geheimhaltung achten würden, hätte den Namen Geheimdienst schon nicht verdient. Ich meine, den Namen Verfassungsschutz, der ist ein bisschen irreführend, ja. Falsche Werbung und so. So, dann gab es Brüll gegen, weil völlig überraschend Bundesterrorminister Hans-Peter Friedrich den Verfassungsgeheimdienst bei der anstehenden Reform nicht verkleinern will. Eine entsprechende Forderung von Justizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger wies er im Deutschlandradio Kultur zurück. Das sei eine sehr pauschale Forderung, die er nicht so ganz nachvollziehen könne. Weil ja irgendwie die Geheimdienste so gut miteinander zusammengearbeitet haben? Herr Brüllrich, hängen Sie sich weiter aus dem Fenster. Die Richtung gefällt mir. Wo ist eigentlich die Guillotine hin? Ach, über dem Fenster. Schön. Hängen Sie mal nur den Kopf raus. Reicht schon. Also wenn er sagt, ja, die haben so großartig zusammengearbeitet. Okay, genau genommen sagt er das nicht. Aber wenn er das andeuten will, das hieße effektiv, sie wussten alle, dass da Nazis morden durch die Lande zogen. Wenn wir das jetzt noch irgendwie gerichtsfest beweiskräftig kriegen können, dann sollte das eigentlich reichen, um die eine oder andere Person den Kopf zu kosten. Ja, wie war das? Beihilfe zu Mord? Ist da nicht gerade ein Urteil ergangen gegen eine Frau Becker? Ja, ich weiß, dass das nicht rechtskräftig ist, aber ne? Das ist auch eine eigene Straftat. Und so richtig schnell verjährt ist die offensichtlich in dem Fall zumindest nicht. Also, ja, machen Sie weiter. Na, bei 10 Morden, da sollte sich doch der eine oder andere Beihilfe rausfinden lassen. Ja, ich träume. Egal. Am Samstag gab es dann die Leugnung aus Sachsen. In der Debatte über Pannen bei den Ermittlungen zur Neonazi-Mordserie wird darüber spekuliert, dass auch beim sächsischen Verfassungsschutz Akten vernichtet wurden. Na, Panne. Das ist übrigens eine dpa-Meldung. Die Behörde bestritt allerdings Zeitungsberichte, dass Akten zum Fall der Neonazi-Terrorzelle NSU betroffen seien. Bisher war eine solche Aktenvernichtung nur beim Bundesamt für Verfassungsgeheimdienst bekannt geworden. Deshalb hatte Verfassungsgeheimdienstpräsident Heinz Fromm seinen Rücktritt angekündigt. Er geht Ende Juli in den Ruhestand. Ja, also in Sachsen gab es Zeitungsmeldungen, dass auch Akten vernichtet wurden. Koinzidenz geradezu. Und das übliche Gute. Nein, es waren natürlich nicht die NSU-Akten. Woher wollt ihr das wissen? Macht ihr, bevor ihr Akten vernichtet, nochmal eine Abschrift der Akten? Weil dann könnt ihr das mit dem Vernichten gleich sein lassen. Und beweisen, dass ihr nicht irgendwie bestimmte Akten vernichtet hättet, wäre schon echt schwer. Ja, genauso wie die Behauptung, nein, man hätte ja nie eine von den NSU-Personen anzuwerben versucht. Steht wo? Aber darüber habe ich mich bereits echauffiert. Dann gab es mal eine Überraschung, mal was ganz was Neues. Neue Akten. Am Sonntag ist mir nämlich begegnet, in Thüringen sind nach einem Bericht des MDR neue Akten zur rechtsextremen NSU-Terrorzelle aufgetaucht. In Archiven der Kriminalpolizei seien tausende Dokumente gefunden worden. Die 20 Ordner füllen, teilte der MDR mit. Darin seien Einzelheiten zu Ermittlungen gegen die rechtsextreme Vereinigung Thüringer Heimatschutz enthalten, wo Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe Mitglieder waren. Die drei Neonazis werden für eine beispiellose Mordserie mit 10 Todesopfern verantwortlich gemacht. Oder anders ausgedrückt, ja, das ist natürlich die Kriminalpolizei. Die ist natürlich von Geheimdienstlöschungsaktionen nicht betroffen. Die viel spannendere Frage, die sich da aufdrängen darf, ist, wenn jetzt, so bummelig ein halbes Jahr nachdem bekannt wurde, also mehr als ein halbes Jahr, nachdem bekannt wurde, dass die Nazis Morden durch die Lande gezogen sein sollen, noch Akten auftauchen, wo sind denn noch überall Akten? Kann man irgendwie präventiv dafür sorgen, dass sie nicht versehentlich in den Schredder reinfallen? Aber hey. Am Montag gab es dann die Chartik, das war so der größte Brüller diese Woche. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz, Schaar, hatte die Vernichtung von Unterlagen im Bundesamt für den Verfassungsgeheimdienst gerügt. Das Argument, man habe die Akten schreddern müssen, sei nicht legitim, sagte Schaar der Financial Times Deutschland. Es gebe keine gesetzlichen Prüffristen für Akten. Es gebe nur die Vorschrift zur Sperrung. Die Aussage, die Akten hätten aus datenschutzrechtlichen Gründen vernichtet werden müssen, sei für ihn völlig unverständlich. Im Bundesamt sind im Zuge der Ermittlungen gegen die Zwickauer Terrorzelle mehrere Akten auf Anweisung eines Beamten geschreddert worden. Als ein Grund waren gesetzliche Fristen genannt worden. Meine freie Interpretation von Schaars Wortmeldung ist, in Geheimdiensten haben keine Akten vernichtet zu werden. Datenschutz gilt nur überall außerhalb von Geheimdiensten. Wenn er das so offiziell zu Protokoll geben will, dann nehme ich ihn als Datenschutzbeauftragten umso ernster. Nämlich gar nicht. Mal davon abgesehen, dass ich Schaar noch nie ernst genommen habe, aber ja. Also, ja gut, im Kern hat er gesagt, also die Ausrede mit wir mussten löschen, weil steht so im Gesetz, gelte nicht für den Geheimdienst. So, dann gab es den Bundesfolger, völlig überraschend, neuer Präsident des Bundesamts für Verfassungsgeheimdienst, soll Hans-Georg Maaßen werden. Er ist Leiter der Abteilung für Terrorbekämpfung im Bundesinnenministerium. Bundesminister Friedrich informierte Vertreter mehrerer Bundestagsfraktionen über die Personalentscheidung. Maaßen wird Nachfolger von Heinz Fromm, der im Zuge der Neonazi-Affäre wegen der Vernichtung von Akten um die Versetzung in den vorzeitigen Ruhestand gebeten hatte. Gab es also am Montag schon eine Aussage, wer der Nachfolger ist? Aber ja, zu dem kommen wir dann auch gleich noch. Dann gibt es die Brüll-Stärkung. Bundesterrorminister Brüllrich rechnet mit weiteren personellen Konsequenzen beim Verfassungsgeheimdienst nach den Fehlern bei der Aufklärung der Neonazi-Mord-Serie, erklärte der CSU-Politiker im ARD-Fernsehen. Insgesamt dürfe der Verfassungsgeheimdienst angesichts neuer Herausforderungen aber nicht geschwächt, sondern müsse vielmehr gestärkt werden. Das wäre jetzt der Punkt, wo er mal Beweise aus dem Hut zaubern könnte, was denn der Verfassungsgeheimdienst in den letzten 60 Jahren so Großartiges erreicht hätte. Die Liste ist, also zumindest die öffentlich bekannte Liste, sieht sehr dünn aus. Also genau genommen fällt mir so spontan überhaupt nichts ein, was der Geheimdienst da Sinnvolles erreicht hätte. Aber, ne, also wenn das alles doch so geheim wäre. Also sich hinzustellen und zu sagen, der muss aber noch mehr dürfen. Da wäre es dann schon mal an der Zeit, dass sie mal irgendwas auf den Tisch legen, was über, weil wir das schon immer so gemacht haben, hinausgeht. Aber das mit, weil wir das schon immer so gemacht haben, das kommt auch in Teil 2 gleich nochmal als Argument. So, dann hat auch Thüringens Ministerpräsidentin Lieberknecht, ihres Zeichens glaube ich irgendwie CDU, sich dafür ausgesprochen, die Verfassungsgeheimdienstämter von kleineren Bundesländern zusammenzulegen. Denkbar wäre eine solche Fusion etwa in Mitteldeutschland, sagte die CDU-Politikerin der Berliner Morgenpost. Es ist nicht nur SLS, die darauf hinweist, dass es keinen Sinn macht, für kleine Bundesländer, in denen sowieso nichts los ist, einzelne Geheimdienste zu haben, die nicht mit anderen Geheimdiensten reden, weil reden tun sie offensichtlich nicht genug. So, dann gab es die Türleugnung. Ein Verfassungsgeheimdienstler aus Thüringen hat vor dem Neonazi-Untersuchungsausschuss bestritten, eine Topquelle in der Neonazi-Szene geschützt zu haben. Man habe weder eine Warnung gegeben, noch eine Hand schützend über ihn gehalten, sagte der Ex-Vizepräsident des Landesamtes Peter-Jörg Nocken mit Blick auf den V-Mann Dino Brandt. Brandt, der Kopf des Neonazi-Netzwerkes Thüringer Heimatschutz, hatte 35 Ermittlungsverfahren ohne ein Urteil überstanden. Polizisten hatten dazu im Ausschuss den Verdacht geäußert, dass ihn der Verfassungsschutz vor Razzien gewarnt hatte. Brandt war doch auch die Figur, wo es Meldungen gab, dass der vor Überwachung gewarnt worden wäre. Ja, und jetzt gibt es dann einen Geheimdienstler, der sagt, na, also ich habe das nicht gemacht. Beziehungsweise, ich sehe hier keine Wortmeldung. Man habe weder eine Warnung gegeben, noch eine Hand schützend über ihn gehalten. Also ich meine, nachdem ich davon ausgehe, dass der Mensch nicht über allgemeines, über Allwissenheit verfügt, gehe ich mal davon aus, er spricht nur von sich. Also er hat keine Warnung gegeben. Ja, schön. Vielleicht war es jemand anders. Ja, schon mal jemand den Herrn Innenminister intensiv befragt? So, dann gab es eine Nachwarnung, weil das Bundesamt für Verfassungsgeheimdienst nach den Morden der Terrorzelle NSU vor weiteren Rechtsterrorismus in Deutschland warnt. Da Fremdenfeindlichkeit ein wesentliches Grundelement des Rechtsextremismus sei, seien Nachahmungstaten denkbar, zitiert die Passauer Neue Presse aus dem Verfassungsgeheimdienstbericht 2011. Dieser wird heute von Bundesterrorminister Hans-Peter Brüllrich unter dem scheidenden Verfassungsgeheimdienstpräsidenten Heinz Fromm vorgestellt. Das Lustige an der Geschichte ist, ich habe noch im Gehörgang, weil es mir kürzlich aus dem Feed nochmal rausgepurzelt ist, aus kurz bevor die NSU aufgeflogen ist, eine Aussage eines Herrn Friedrich, es gäbe keinen rechten Terrorismus in Deutschland. Und jetzt warnt also ein Verfassungsgeheimdienstbericht vor Nachahmern von rechtem Terrorismus. Ja, wie kann denn das? Es gibt doch gar keinen rechten Terrorismus. Hat sich etwa in der Vergangenheit irgendetwas geändert? Ja. Schon putzig. Man, davon abgesehen, dass ich auch noch nicht gehört habe, dass Brüllrich irgendwie zurückgerudert wäre und gesagt hätte, huch, da habe ich mich aber wohl geirrt. Man hätte ja einfach sagen können, das war mir nicht bekannt. Hätte er sagen können, hat er soweit, ich weiß nicht. Ist mir zumindest irgendwo begegnet. So, dann gab es am Mittwoch nochmal den Maaßen, der ist dann nämlich vom Bundeskabinett ernannt worden. Folgte damit einem Vorschlag von Innenminister Friedrich, weil völlig überraschend, der Terrorminister will da einen Terror Fuzzi sitzen haben und schwupp sitzt der Terrorfuzzi da. So, dann gab es die Reformdrohung nochmal. Bundesterrorminister Hans-Peter Brüllrich hat sich für eine Reform des Bundesamtes für Verfassungsschutz ausgesprochen. Eine Abschaffung der Behörde aber strikt abgelehnt. Ein solches Frühwarnsystem sei unverzichtbar für Deutschland. Beweise. Behauptungen kann ich auch Unmengen aufstellen. Ja, also, wenn ich fliegen könnte, dann hätten wir Weltfrieden. So, ich muss jetzt fliegen können. Man reiche mir ein Flugzeug oder einen Hubschrauber oder und. Das sind dumme Behauptungen. Herr Brüllrich, wenn Sie irgendwas haben wollen, dann legen Sie mal auf den Tisch. Was denn? Die Geheimdienste haben mal kollektiv versagt. Oder wollen Sie ernsthaft behaupten, die 10 Morde wären so erwünscht gewesen? Ich meine, auch die Aussage, tätigen Sie ruhig, die Guillotine ist noch da. Einfach schön den Kopf rausstrecken. Die Bedrohungen durch Terrorismus und Extremismus, aber auch durch Spionage, würden eher zu als abnehmen. Behauptungen, unbewiesene solche. So, am Mittwoch gab es dann die einseitige Meldung. Trotz steigender Gewaltbereitschaft in der rechten Szene bleibt die Bekämpfung des islamistischen Terrorismus der Schwerpunkt der Verfassungsgeheimdienstarbeit. Das Hauptaugenmerk sei weiter auf den islamistischen Terrorismus gerichtet, sagte der scheidende Präsident des Bundesgeheimdienstes für Verfassungsgeheimdienst, Heinz Fromm. Ah, oder anders ausgedrückt, ja, es gab da Nazimorde, aber wir gucken trotzdem da nicht hin. Wir gucken trotzdem lieber auf irgendwelche eingebildeten, angeblichen islamistischen Terrormörder. Die Anzahl an Opfern von angeblichen Islamisten ist zumindest in der Öffentlichkeit gering. Also genau genommen wäre mir nicht bekannt, dass auch nur ein einziger Islamist auch nur ein einziges Opfer gekostet hätte. Auf der anderen Seite gibt es da 10 Menschen, die sind ziemlich definitiv tot. Gut, wir werden wohl kaum beweisen können, dass Mundlos und Böhnhardt da tätig waren, aber Schäpe wird man das ja wohl irgendwie noch vor Gericht beitragen müssen. Und sollte das bewiesen werden, dann hätten wir da zumindest mal Mordtaten durch die drei Pfeifen. Und die Geheimdienste haben die ganze Zeit nichts bemerkt oder wollen nichts bemerkt haben. Also, sehr geehrter Herr Fromm, erklären Sie mir nochmal, ich bin offensichtlich zu blöd dafür, warum Sie eigentlich sich so standhaft weigern, darauf zu achten, dass Sie offensichtlich in der rechten Szene nichts mitbekommen haben. Ja, also wie viele Opfer haben eigentlich die Islamisten so bisher auf dem Gewissen? Wie viele Opfer haben die bösen Linken, die bösen Kommunisten auf dem Gewissen? Nur mal so, um einfach mal Zahlen nebeneinander zu halten, um mal so eine Tendenz erkennen zu können, wie schlimm doch die islamistischen Linken wären. Ja. So, dann Mastergrund. Der Maaßen hat nämlich auch eine Vergangenheit. Oder wie Pony für hier schreibt, sie haben als Nachfolger für den Fromm beim Verfassungsschutz den einzigen genommen, der noch schlimmer ist. Maaßen hatte nämlich als Referatsleiter im Innenministerium 2002 die rechtliche Grundlage für die Einreisesperre des Bremers Kurners gelegt. Den Vermerk legte er seinem Vorgesetzten am 30. Oktober 2002 vor. Der Guantanamo-Häftling dürfe gar nicht wieder einreisen, so sein Fazit. Weil, nur nochmal für den Hintergrund, ist jetzt kürzlich auch nochmal durch die Presse geschwappt, weil der Herr Kurners ja länger als 6 Monate außerhalb Deutschlands gewesen sei und dadurch sei seine unbegrenzte Aufenthaltserlaubnis abgelaufen, weil er hätte sich ja melden müssen. Nee, klar, der Herr Kurners aus Guantanamo. Ja, es ist schlimm, dass er aus Guantanamo nicht angerufen hat bei irgendeinem deutschen Vertreter und gemeldet hat, dass er übrigens länger als 6 Monate sich im Ausland aufhalten wird. Weil die haben ihn natürlich telefonieren lassen. Sagen Sie mal, Herr Maaßen, wie unqualifiziert sind Sie eigentlich? Oder anders ausgedrückt, die haben dann einen Bürokraten ausgegraben, der überhaupt nicht mal mehr einen Hauch an Menschlichkeit aufweist. So eine Figur soll der Geheimdienstchef sein? Ja, viel Spaß. Ja, ich meine, ein Grund mehr für mich, gegen den Geheimdienst zu pöbeln. So, dann gab es eine Innenlöschmeldung, ist in der Nacht zu Donnerstag aus dem Handelsblatt mir entgegengefallen, weil das Bundesinnenministerium 10 Tage nach dem Auffliegen der Thüringer Neonazizelle NSU angeordnet hat, dass die Protokolle von 6 Abhörmaßnahmen des Bundesamts für Verfassungsgeheimdienst vernichtet werden. Oder anders ausgedrückt, das Innenministerium hat den Geheimdienst aufgefordert, Dinge zu löschen aus der rechten Szene. It's starting to smell funny. Das Ganze gibt es auch noch in Kürzer bei Fefe. Ja. Und anbrüllen reicht offensichtlich. Also, Ponyfe. Das BMI hat angeordnet, dass der Verfassungsschutz die NSU-Akten vernichtet. Und zwar 10 Tage nach Auffliegen der NSU-Problematik. Naja, genau genommen, irgendwelche rechten Abhörprotokolle. Aber ja. Damit liegt der Schwarze Peter endlich dort, wo er hingehört. Beim Friedrich. Hoffentlich stürzt er drüber. Ich kann mich zwar nicht erinnern, dass wir jemals einen akzeptablen Innenminister hatten, aber der Friedrich ist ja wohl echt der George W. Bush in der Riege. Vorher wollte ihn niemand, währenddessen war nicht nachvollziehbar, wie ausgerechnet der jemals den Posten kriegen konnte, und danach ist es allen peinlich und keiner will drüber reden. So, dann gab es das Ganze auch noch als dpa-Meldung. Das Bundesinnenministerium hat noch nach dem Auffliegen der Thüringer Neonazi-Terrorzelle NSU die Vernichtung von Akten zum Thema Rechtsextremismus beim Bundesamt für Verfassungsgeheimdienst angeordnet. Einen entsprechenden Bericht der Stuttgarter Nachrichten bestätigten Obleute des NSU-Untersuchungsausschusses. Wir kannten das schon außer den geheimen Akten, sagte SPD-Obfrau Eva Hügel. Gemeinsam mit ihren Kollegen von Union, FDP und den Linken forderte sie einen sofortigen Stopp für die Vernichtung von Akten, die für den Ausschuss relevant sein könnten. Nur nochmal fürs Protokoll. Als öffentlich wurde das der Verfassungsgeheimdienst noch am Tag, als die NSU offiziell, oder am nächsten Tag, als die NSU offiziell aufgeflogen ist, Akten vernichtet hat. Da hat sich ein Herr Friedrich echauffiert, dass das so nicht sein könne. Das ginge so nicht. Daraufhin ist dann ein Verfassungsgeheimdienstpräsident Fromm freundlich darauf hingewiesen worden, dass sein Renteneintrittsalter auch mal nach vorne verlegt werden könnte. Maße ich mal Mut. Jetzt tauchen also Nachrichten auf, dass das Innenministerium die Löschung von Akten angeordnet hat. Tja, wer ist eigentlich für das Innenministerium zuständig, Herr Friedrich? Also entweder hat der Mann die Behörde nicht im Griff, dann muss er seinen Hut nehmen, weil er inkompetent ist, oder der Mann hat die Verantwortung für Löschungsaktionen. Dann muss er seinen Hut nehmen, deswegen. So oder so, Hut, schnell, zack, husch. So, dann gab es auch noch die gezielte Meldung, der Neonazi-Untersuchungsausschuss des Bundestages geht von einer gezielten Aktenvernichtung im Bundesamt für Verfassungsgeheimdienst nach dem Auffliegen der Zwickauer Terrorzelle aus. Heute sei nachdrücklich klar geworden, es gab eine Vertuschungsaktion, sagte der Ausschussvorsitzende Sebastian Edati nach einer Sondersitzung des Gremiums zu dem Thema 8 Uhr. Auch andere Abgeordnete sagten, die Vernichtung von 7 Akten zu V-Leuten in der Thüringer Neonazi-Szene im vergangenen November könne wohl kaum ein Zufall gewesen sein. Na, vor allen Dingen, dass eben nachdem bekannt wurde, dass rechte Morden durch die Lande gezogen sind, Akten vernichtet werden. Also ich meine, das riecht schon so ein bisschen eigenartig. Und also 10 Tage später kann man sich auch nicht schlecht noch damit rausreden, ja, wir wussten aber nicht, dass das eventuell interessant hätte sein können. So, dann gab es Salafür. Einer der mutmaßlichen führenden Köpfe der deutschen Salafististen-Szene ist nämlich von der Türkei ausgeliefert und am Frankfurter Flughafen verhaftet worden am Samstag. Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft bestätigte einen entsprechenden Fokusbericht. Dem Mann, der nach Angaben des Magazins vor 3 Jahren untergetaucht war, wird er die Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Er soll Islamisten für den Dschihad in Afghanistan angeworben haben, darunter den inzwischen inhaftierten Terroristen der sogenannten Sauerland-Gruppe Daniel Schneider. Die Sauerland-Gruppe, die nie irgendwas hätte tun können, weil sie immer vom Geheimdienst überwacht wurde, aber ja. Dann gab es Gerüchte für einen BKA-Folger, dass nämlich der Bundesterrorminister Hans-Peter Bröhrig nach Blödinformationen einen Vertrauten von Terrorminister Thomas de Terrier zum neuen BKA-Chef machen will. Zum Jahresende werde der Leiter des Leitungsstabs im Verteidigungsministerium, Helmut Teichmann, an die Spitze der Behörde rücken, weil Zensierke nämlich in den Ruhestand gehen soll. So, dann in NRW haben die Behörden Steuer-CDs gekauft oder Bank-CDs, Daten. Was bei mir dann die Frage aufwarf, sollte nicht irgendwo Datenhehlerei zu einer Straftat werden? Aber also ja, kann doch nicht sein, dass wir hier nicht irgendwelche Daten kaufen dürfen. In Syrien gab es am Sonntag einen Angriff. Beziehungsweise am Sonntag habe ich es mir reingeklebt, nämlich auf ein syrisches Dorf Tremsee am Donnerstag. Und zwar irgendwie Gerüchte, da wäre irgendwie ein Dorf angegriffen worden, aber keiner weiß irgendwas Genaues, beziehungsweise irgendwelche Leute behaupten, da wäre irgendwas passiert, die waren mir so ein bisschen sehr dünn. Weil diese irgendwelchen Leute, das roch mir so ein bisschen sehr einseitig. Und es gab da wohl irgendwie eine Attacke auf irgendein Dorf. Und es sind irgendwelche Leute umgebracht worden. Was da allerdings irgendwie nicht beisteht, ist, wer denn dann nun eigentlich wen warum angegriffen hat. Und es gab einen Angriff. So. Mehr wissen wir nicht. Was dann allerdings sehr schnell passierte, dass dann irgendwie sich diverse Staatschefs echauffiert haben, der Herr Assad hätte Leute umbringen lassen. Wo mir die Beweislage immer noch ein bisschen sehr dünn erscheint. Aber hey. Am Mittwoch gab es dann den Verteidigungsminister Daud Radisha, der nach Berichten des staatlichen Fernsehens bei einem Anschlag in Damaskus getötet worden wäre. Von einem Gebäude der Sicherheitskräfte war ein Sprengsatz explodiert. Steht hier gar nicht, aber das ist irgendwie ein Verwandter von Assad. Wo dann spätestens die Behauptungen, das wäre Assad selber, dann schon ein bisschen dünn werden. Gut, das hat jetzt auch keiner versucht, aber ja. Dann gab es ein Sterbehilfeurteil. Im Streit um ein mögliches Recht auf Sterbehilfe hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte Deutschland verurteilt. Mal wieder. Die Straßburger Richter gaben einem Mann aus Braunschweig Rechte, dessen Frau nach einem schweren Unfall gelähmt war und sterben wollte. Die deutschen Behörden hatten den Antrag auf ein tödliches Medikament abgelehnt. Die Frau begab sich daraufhin in die Schweiz, wo sie sich 2005 mit Unterstützung einer Sterbehilfeorganisation das Leben nahm. Der Europäische Gerichtshof beschränkte sich in seinem Urteil auf verfahrensrechtliche Gesichtspunkte. Er erklärte, die deutsche Justiz hätte die Beschwerde des Mannes in der Sache prüfen müssen, weil die Beihilfe zur Selbsttötung in den europäischen Staaten unterschiedlich bewertet werde. Der Staat muss dem Mann rund 30.000 Euro Schmerzensgeld sowie die Prozesskosten zahlen. Oder anders ausgedrückt, schon wieder eine Klatsche vom EGMR. Na? Aber sich hinstellen und zu sagen, ja, also hier da, ne, in der Ukraine, also die halten ja die Menschenrechte nicht hoch. Wie viele Klatschen vom EGMR wollt ihr eigentlich noch bekommen, bis ihr mal merkt, dass das mit den Menschenrechten ein echt dünnes Argument ist? Weil da wirklich jeder hingehen kann und mit dem Finger auf Deutschland zeigen kann und sagen kann, wenn ihr das mit den Menschenrechten so doll haltet, warum kriegt ihr dann ständig Schläge vom EGMR? Oh, Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte hat mit der EU nichts zu tun. Aber ja. So, und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es aus Alison Crowes Album Secrets Originals den 5. Titel, den ich hier falsch geschrieben habe. Nämlich, der heißt Secrets, Klammer auf, That Aren't My Own. Jetzt mal Klammer auf und nicht Klammer zu. So, ist 6 Minuten 17 lang. Gefunden habe ich den zusammen mit der restlichen Musik von Frau Crow bei Jamendo.com, wo ich in Creative Commons lizenziert herniedergeladen habe. Gefolgt ist das Ganze dann von Neues vom Känguru. Kontrolle. 2 Minuten 11. Ist auch schon ein Weilchen her. Ich meine irgendwie März. Irgendwie so. Stand doch da an der Datei dran. Aber warum habe ich mir das hier nicht aufgeschrieben? 2 Minuten 11, wie gesagt. Aber ja, so gehört das. So, und dann kann ich mal gucken, ob hier alles grün ist. Wunderhübsch, alles grün. Dann sage ich danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so machen musstet, um mich hier hören zu können. Hier lässt mich herlaufen. Nö. So, und für den Fall, dass sich irgendjemand von euch bemüßigt fühlen sollte, mir irgendeine Form von Reaktion zukommen lassen zu wollen, weil ihr zum Beispiel den Herrn Friedrich verteidigen wollt oder findet, Geheimdienste sind total wichtig oder so, das könnt ihr gerne versuchen zu argumentieren. Die Möglichkeiten dazu, mit mir in Kontakt zu treten, sind vielfältig, als wir da hätten. Ihr könntet einen Kommentar im compiblog.de unter den Eintrag zu Comport 329 Teil 1 einstellen. Ihr könntet eine E-Mail schreiben an compiblog@gmail.com. Ihr könntet einen Tweet verfassen, @compot, oder mich bei Google Plus erwähnen. Sollte ich alles irgendwie mitkriegen. So, und dann wünsche ich euch jedenfalls viel Spaß mit Secrets That Aren't My Own und der Känguru-Kontrolle. Und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt. Take this pain away from me.
I'm too scared to let go. It's too close to ignore, but I feel so far away now. And I am crawling in the ceiling. I am scratching through the walls. I am trying to scream out now, but my own hand is on my throat. And I am not an angel, more like Mona Lisa. There is something hiding in me. There's always something behind.
Neues vom Känguru.
Mit Marc-Uwe Kling.
Ich wohne mit einem Känguru zusammen. Das Känguru steht total auf Nirvana, ist ein Schnorrer vor dem Herrn und war früher beim Vietcong. Aber das nur nebenbei. Zur Sache. Wir rattern gerade gemütlich in einem alten Zug über die deutsch-österreichische Grenze, als unsere Abteiltür recht unwirsch aufgerissen wird.
Polizeikontrolle, zeigen Sie mal Ihre Ausweise,
verlangt ein Mann mit stark alpinem Akzent.
Zeigen Sie doch mal Ihren Ausweis, sagt das Känguru. Kann ja jeder hier durch den Zug laufen, unfreundlich sein und behaupten, er sei Polizist. Dabei ist Unfreundlichkeit anscheinend eine notwendige, aber doch keinesfalls hinreichende Bedingung.
Wie bitte?
Fragt der Mann verwirrt.
Nun sehen Sie, versuche ich zu erklären, zum Beispiel das Känguru hier ist oft sehr unfreundlich. Deswegen ist es ja aber noch lange nicht Polizist.
Ich verstehe immer noch nicht.
Na, wenn ich mir Sie so angucke, sage ich, würde ich behaupten, es ist zu intelligent. Jetzt stellen Sie mal den Tratsch ein und zeigen Sie mir Ihren Ausweis, sagt das Känguru. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit.
Der Polizist kramt in seinen Taschen. Einen Moment, gleich habe ich ihn. Der muss hier irgendwo sein. Ich bin mir ganz sicher, dass ich ihn eingesteckt habe. Das Känguru rollt mit den Augen, blickt verärgert auf sein Handgelenk und seufzt dabei genervt. Es hat zwar keine Uhr um, aber die Geste erfüllt trotzdem ihren Zweck.
Das gibt's doch gar nicht, sagt der Mann. Ich war mir sicher, den hier in der Innentasche. Also normalerweise habe ich den immer hier in der Innentasche.
Ja, ja, sagt das Känguru. Hören Sie auf, hier Märchen zu erzählen. Verloren, zu Hause vergessen, der Hund hat's gefressen. Was glauben Sie, wie oft ich mir das schon anhören musste? Was wollen Sie überhaupt überprüfen, frage ich. Ob hier jemand Mozartkugeln schmuggelt?
Ja, ich gestehe, schreit das Känguru. Ich habe ein Wiener Schnitzel in meinem Beutel versteckt.
Hier, ruft der Mann plötzlich erlöst. Ich habe ihn gefunden. Und er zeigt uns seinen Dienstausweis.
Na bitte, sagt das Känguru. Geht doch. Warum nicht gleich so? Und nächstes Mal, junger Mann, halten Sie Ihren Ausweis griffbereit. Zeit ist Geld, Geld ist knapp. Nächstes Mal lassen wir Sie nämlich nicht so glimpflich davonkommen, füge ich noch hinzu, während das Känguru unwirsch die Abteiltür zwischen uns und den Beamten wieder schließt.
Neues vom Känguru. Mit Marc-Uwe Kling.
Auch als Podcast auf fritz.de.
Und das hört man.